Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Die Pharmabranche ist ein wesentlicher Bestandteil des Gesundheitssystems in Deutschland. Mein heutiger Gast ist Chef von Teva Deutschland und Österreich, auch bekannt durch die Marke Ratiopharm und zugleich einer der größten Hersteller von sogenannten Biopharmazeutika und Generika. Ja, und aus Ulm angereist und jetzt im Chefsache-Studio begrüße ich ganz herzlich Andreas Burkhardt, Geschäftsführer von Teva Deutschland und Österreich. Schön, dass Sie hier sind. Herr Burkhardt.
Hallo.
Lassen Sie mich gleich mal mit einer provokanten Frage starten. Wenn es anderen schlecht geht, geht es den Medikamentenherstellern gut, richtig?
Da würde ich jetzt so nicht stehen lassen. Also wirtschaftlich ist es natürlich so, dass wir jetzt nicht wirklich von der Rezession abhängig sind. Also wir sind nicht konjunkturabhängig. Wir haben nicht so tiefe Einschläge, aber auch wir müssen gucken, wie wir zurande kommen. Wir wollen den Menschen helfen mit unseren Medikamenten. Ich denke, das tun wir jeden Tag. Und die Medikamentenhersteller kann man sicher auch nochmal unterscheiden zwischen patentgeschütztem Geschäft und dem generischen Geschäft, das eher 80% des Volumens abbildet, das in Deutschland wirklich verabreicht und genommen wird.
Wir möchten heute vor allen Dingen in der Sendung auch mehr über Ihre Branche erfahren, wie sie denn funktioniert. Ich habe gelesen, tatsächlich auch in Corona-Zeit gehören Sie bzw. die Branche zu den Krisengewinnern. Stimmt das über alles gesehen oder gibt es da auch wiederum Unterscheidungen?
Also wenn man die Branche in einen Topf wirft, dann ist es sicher so, dass Pharma gut gelaufen ist. Wenn man aber in die Pharmabranche reinguckt, dann kann man eben sehen, dass es nicht bei allen so war, sondern es sind maßgeblich die Impfstoffhersteller. Also BioNTech hat natürlich einen Riesensatz nach vorne gemacht, war vorher ein kleines Unternehmen, jetzt ist es ein Milliardenkonzern. Die haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Auch patentgeschütztes Portfolio wurde ganz gut gekauft, aber gerade das Generische, das hatte keinesfalls davon profitiert. Also wir hatten gerade in der Hochphase, da gingen die Menschen nicht mehr zum Arzt, Diagnosen wurden nicht mehr gestellt, dann natürlich auch keine Medikamente mehr rezeptiert und somit verabreicht, was alles nicht gut ist, weil wirklich Diagnosen zu spät gestellt wurden und in der Zeit haben wir auch kaum wirklich Absatz gehabt. In Krankenhäusern wurden keine OPs durchgeführt, wo man unsere Medikamente braucht. Von daher war das de facto nicht so. Und was ich dazu noch sagen will, es hört sich jetzt so ein bisschen an, ja, ist ja gut so, es war doch okay, wenn es keine OPs mehr gibt. Der Bedarf war ja schon da, aber aufgrund der Strukturen und der Einschnitte durften die nicht durchgeführt werden.
Lassen Sie uns mal reinblicken, wie Ihr Geschäft überhaupt funktioniert. Sie haben es gerade gesagt, es gibt dann das sogenannte Patentgeschäft und dann gibt es Generika-Geschäft. Also was ist denn jetzt nochmal ganz genau eigentlich ein Patentgeschäft?
Also im Patentgeschäft ist es so, dass die Unternehmen forschen. Die forschen versuchen neue Medikamente zu entwickeln, um Krankheiten zu heilen, die heute nicht heilbar sind oder besser zu heilen, die heute nicht heilbar sind oder zumindest zu kurieren. Und in dem patentgeschützten Geschäft ist es so, dass die meistens mehrere Forschungen laufen haben. So eine Forschung bis zur Marktreife, vom Beginn bis zur Marktreife dauert also Minimum 10 Jahre. Also es dauert sehr lange und auch die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man anfängt mit einer Forschung, die bis zur Marktreife und zur Zulassung bringt, ist 1:10 maximal. Also es ist wirklich ein sehr hohes Risiko in diesem Geschäft. Und wenn man dann wirklich mal ein Produkt entwickelt, dann wird es geprüft von den Behörden, kreiert es wirklich einen Mehrwert für die Menschen und dann wird ein Preis mit der Bundesbehörde festgelegt und das Produkt ist dann erstmal patentgeschützt für 10 Jahre in etwa oder 15, kommt ein bisschen drauf an.
Das ist ja eine sehr forschungsintensive Branche auch, muss man sagen. Ich glaube sogar, hatte ich mal gelesen, gemessen am Umsatz geht hier wirklich das meiste Geld auch für Forschung drauf,
ja,
richtig?
Ja. Also und ich finde, das ist auch eine tolle Entwicklung. Also ich meine, wir wissen alle, dass unsere Lebenserwartungszeit ständig steigt und einen großen Beitrag dazu tragen Medikamente. Also unsere medikamentöse Versorgung hat einen wesentlichen Anteil, weil wir immer wieder neue Medikamente auf den Markt bringen, die Menschen kurieren von Krankheiten, die sie vielleicht früher nicht kurieren konnten. Und der Vorteil von Generika ist dann, wenn so ein patentgeschütztes Produkt dann aus dem Patent läuft, dann kommen viele Generika-Anbieter und bauen dieses Medikament nach. Und der große Vorteil für eine Volkswirtschaft ist, dass dann der Preis signifikant nach unten geht. Weil keine Volkswirtschaft könnte sich nur patentgeschützte Medikamente wirklich leisten. Also da hätten wir wahrscheinlich unser Budget im Haushalt wäre dann um 5-7-faches höher, als wir das heute haben. Das heißt, dieser Wettbewerb, der dann kommt, der ermöglicht es, die Preise nach unten zu bringen und somit auch finanzierbar zu machen.
Ist klar. Und diejenigen, die das Patent haben, die müssen halt in der Zeit, wenn sie das Patent dann letztendlich auch am Markt verkaufen, müssen sie das Geld wieder reinholen. Ja. Zum einen erstmal für die Forschung und die Entwicklung und aber zugleich auch so viel verdienen, dass sie das nächste Ding wieder entwickeln können.
Ja, deshalb, so ist der Ablauf.
So kann man die Preise letztendlich auch erklären, aber vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund. Dann gehen wir gleich auf das Thema Generika, aber noch mal von der Logik her. Man hört ja immer wieder, ja, in der Pharmabranche, die haben doch gar keine Lust, dass die Krankheiten geheilt werden, weil, sag mal, in der Logik, wenn man es weiterdenkt, klar, wenn du ein Problem beseitigt hast, dann kannst du danach nicht mehr irgendwie Geld verdienen. Tickt so die Pharmabranche?
Also, ich meine, den Ansatz könnte man vielleicht sehen, wenn die Anzahl der Probleme auf der Welt limitiert wäre und man sagen könnte, okay, jetzt haben wir fast alle Krankheiten geheilt, jetzt sind wir durch. Aber das ist ja nicht der Fall. Und auch das deutsche Gesundheitssystem ist sehr klar darauf ausgelegt, ein Produkt kommt nur auf den Markt, wenn es wirklich einen Mehrwert generiert, wenn es wirklich eine Krankheit heilt. Und das muss man nachweisen über klinische Studien, über Studien mit Patienten. Das heißt, man muss da wirklich sehr klar nachweisen können, dieses Produkt heilt eine Krankheit oder reduziert oder bringt eine Linderung von Schmerzen oder Problemen, die dem Menschen wirklich hilft. Und nur dann kriegt man dafür auch einen höheren Preis. Also von daher, dem ist überhaupt nicht so. Also und jeder, der schon mal mit Forschern gearbeitet hat, das sind wahnsinnig idealistische Personen, das sind nicht unbedingt ökonomisch orientierte Personen. Die wollen wirklich Fortschritte erzielen. Also ich will jetzt nicht über BioNTech sprechen, aber das ist halt sehr, sehr präsent. Und die beiden Forscher, die BioNTech gegründet haben, die haben das gestartet, weil sie Krebs heilen wollen. Die sind nicht angetreten und haben gesagt, so, jetzt machen wir irgendwas für Corona, um damit Geld zu machen, sondern die haben den idealistischen Ansatz, hier ein Medikament zu bringen, das vielleicht ein paar Krebsarten heilen kann.
Wenn wir uns mal global den Medikamentenmarkt anschauen, gibt es immer mehr Medikamente oder gibt es tendenziell immer weniger Medikamente? Wie ist denn über alles gesehen eigentlich der Medikamentenmarkt zu sehen?
Also natürlich gibt es immer mehr Medikamente, weil immer wieder neue Medikamente erforscht werden.
Weil man mehr Krankheiten hat? Oder weil die Forschung letztendlich besser ist?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Natürlich gibt es ein paar Krankheiten, die erst durch unseren Wohlstand und unsere Saturierung und unsere Ernährungsweise und die Abgase und so weiter entstanden sind. Aber vorher war es auch schon so, dass die Krankheiten nicht alle geheilt wurden. Also ich meine, also AIDS ist vor 20 Jahren dazugekommen. Jetzt haben wir Corona dazu bekommen. Also es kommen immer große Krankheiten dazu und es gibt auch neue Entwicklungen bei anderen Krankheiten. Es gibt sehr viele kleine Krankheiten, die nur sehr wenige Menschen betrifft, für die aber teilweise tödlich ist. Also das Feld der Krankheiten ist schon immer groß. Da kommen welche hinzu, aber die Forschung versucht halt, dieses Feld immer mehr abzudecken. Und man muss aber auch sagen, dass andere Medikamente, die dann überholt sind, weil es manchmal neue, besser verträgliche, besser wirksame Medikamente gibt, dann fallen die alten vom Markt und die neuen werden eben verschrieben, weil die besser sind.
Letztendlich der Markt, der diktiert ja schon auch, wie die Branche tickt und ticken muss, weil jeder muss und will irgendwo auch sein Geld verdienen. Will ja dann eigentlich auch heißen, dass all solche Medikamente, die vielleicht auch sogar wirken, aber wirtschaftlich wenig Sinn machen, dass sie dann verschwinden und letztendlich die Probleme für die Menschen dann wachsen. Ist das so brutal?
Also ich meine, genau so ein Phänomen sehen wir momentan in Deutschland, dass viele Medikamente nicht mehr lieferbar sind und die Ursachen sind schon in dem Preisniveau, in der Wirtschaftlichkeit mitzusehen. Und das hört sich jetzt ein bisschen profan an, aber Wirtschaftsunternehmen müssen natürlich irgendwie versuchen, zumindest schwarze Zahlen zu schreiben, weil sonst kommen die Banken, kommen die Eigentümer, die Investoren und sagen, da möchte ich nicht mehr investieren, da ziehe ich mein Geld raus. Das heißt, das ist ein ganz normaler Kreislauf, wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Und das Problem ist natürlich, wenn das Preisniveau immer weiter nach unten gedrückt wird, was im Pharmaumfeld einfach passiert, weil das ein regulierter Markt ist, also da ist stark reguliert, welche Preise man wann wie verlangen darf, und kein freier Markt, wo sich die Preisbildung zwischen Angebot und Nachfrage entwickelt. Und dadurch haben wir schon immer wieder Situationen, dass entweder Lieferanten aussteigen, weil das Niveau einfach nicht mehr da ist. Und das müssen jetzt nicht zwingend pharmazeutische Unternehmer wie wir jetzt sein, sondern teilweise auch Vorstufen. Also das heißt, wir tun uns teilweise schwer, Lieferanten für manche Vorstufen zu finden, weil die sagen, tut mir leid, den Preis, den du mir bezahlst, für den Preis kann ich das nicht mehr herstellen. Dann kann ich meine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen.
Würde mich mal interessieren, wer jetzt alles an diesem Kuchen mitknabbert, ja. Also sprich, wir haben jetzt, sagen Sie mal, ein Medikament aus Ihrem Haus, welches wir jetzt mal exemplarisch vom Verkaufspreis zu dem, was letztendlich auch bei Ihnen hängen bleibt, mal durchspielen.
Okay, wir fangen mal ganz hinten an. Jedes Medikament besteht aus verschiedenen chemischen Inhaltsstoffen. Intermediates nennt man die im Englischen. Und die werden heutzutage fast ausschließlich in Asien produziert. Also die ganze Chemieindustrie, das wissen wir ja, ist eigentlich Richtung Asien abgewandert. Teilweise aus Wettbewerbsgründen, teilweise weil wir sie in Europa auch nicht mehr unbedingt haben wollten. Das ist ja natürlich umwelttechnisch nicht ganz einfache Industrie. Und für alle chemische Prozesse, nicht nur Medikamentenherstellung, werden die da produziert. Danach muss ein Wirkstoff aus diesen chemischen Stoffen hergestellt werden. Also der Hersteller für die Intermediates, für die Zwischenstoffe, muss der Wirkstoff hergestellt werden. Der wird, würde ich mal sagen, hälftig in Asien hergestellt, hälftig in Europa in etwa. Früher war es alles Europa, es wandert deutlich stärker nach Asien, maßgeblich aus wirtschaftlichen Gründen, weil dort subventioniert der Staat diese Produktion. Und in der Wirkstoffherstellung ist es auch so, je mehr Menge ich produziere, desto günstiger kann ich produzieren. Also diese Skaleneffekte sind ganz extrem da. Und wenn das natürlich subventionierte Preise sind, dann kann ich den Weltmarkt relativ einfach
bestimmen.
Und den Trend sehen wir sehr stark. Und dann wollen die eben auch Geld verdienen. So, die nächste Stufe ist dann ein Fertigprodukt aus diesem Wirkstoff herzustellen, die Tablette oder den Sirup oder die Injektion. Das ist dann der pharmazeutische Hersteller und der hat dann einen Verkaufspreis. Der ist geregelt, also aus dem Wettbewerb ergibt sich der, also es gibt ein Erstattungsniveau, das der Krankenkassenspitzenverband festlegt für so ein Medikament und das ist dann der Preis mehr oder weniger, den ich offiziell verlangen darf. Danach gibt es einen Großhandel, an den wir erstmal verkaufen, der beliefert die Apotheken, der Großhandel verdient ein bisschen was, ist aber auch festgelegt, wie viel der verdienen darf. Und danach gibt es die Apotheke.
Der will auch was verdienen.
Und der will auch was verdienen, ist aber auch reguliert. Also ist klar definiert, wie viel die Apotheke daran verdienen darf. Und dann ist es so, dass die Krankenkassen nochmal hergehen und mit uns verhandeln und sagen, also beispielsweise die AOK sagt, hört mal zu, wenn ich Pantoprazol an all meine Patienten oder an all meine Versicherten abgebe, dann möchte ich einen Rabatt von dir haben.
Mhm. Und das ist auch nochmal gedrückt.
Da wird auch nochmal gedrückt. Mhm. Und um das mal ein bisschen zu illustrieren, wie stark da gedrückt wird. Vor ein paar Monaten hat die AOK aus Versehen ein Angebot, das ist alles geheim, dieses Angebot, also es weiß nur die AOK, wer was bietet, hat ein Angebot von Glenmark, das ist eine indische Firma, die auch in Deutschland verkauft, aus Versehen an alle geschickt. Also war ein Fehler, aber somit wussten alle, wie das Preisniveau ist. Und Glenmark hat da zum Beispiel an die 99% Rabatt gegeben auf den Preis, der von der Regierung festgelegt ist.
Da hast du doch gar keine Chance. Also wie kommst du denn dagegen?
Und das ist genau das Problem, in dem wir uns befinden, dass dieses Rabattniveau so massiv ist, weil die AOK, die hat 30% des Marktes. Also 30% der Versicherten sind bei der AOK versichert. Das ist wie ein Oligopol schon nahezu. Und die sagen natürlich, ich lege meine ganze Menge auf den Tisch. Und der Billigste soll den Zuschlag bekommen. Und als pharmazeutischer Unternehmer muss man jetzt sich natürlich überlegen, lasse ich meine Fabrik leer stehen, die ich für teures Geld gebaut habe, bei der ich Annuitäten leisten muss, Zinsen bezahlen muss, oder fülle ich sie zumindest ein Stück weit und biete einen sehr aggressiven Preis. Und das ist ein gnadenloser Wettbewerb und somit gehen die Preise immer weiter nach unten und das Preisniveau ist mittlerweile eine Katastrophe. Also es gibt offizielle Zahlen, eine Tagestherapiedosis, also wenn Sie jetzt irgendeine Krankheit haben, müssen das 10 Tage nehmen, zahlen Sie pro Tag 6 Cent im Schnitt für diese Dosis. Also 6 Cent bekommen wir für diese Dosis. Bleibt nicht hängen, sondern die bekommen wir.
Und davon müssen wir unsere Herstellungskosten,
müssen wir alles bezahlen. Und ich meine, 6 Cent, wenn man das mal ins Verhältnis stellt, da kriegen sie nicht mal einen Kaugummi für, jeden Tag. Mhm. Also das ist wirklich massiv. Und das ist eigentlich das Problem, das wir haben in unserer Gesundheitsversorgung.
Wenn ich jetzt nochmal so die Patientenbrille mir aufziehe, würde ich sagen, naja, also ich spüre jetzt nicht meine Träne im Knopfloch, weil ich möchte doch am Ende, dass mir geholfen wird. Und vor allen Dingen, dass ich ja auch meine Medikamente bekomme, wenn ich sie brauche. Das ist ja auch ein unfassbares Phänomen gewesen, dass wir in diesen Tagen feststellen mussten, ich gehe in eine Apotheke und der sagt mir, haben wir nicht.
Ja.
Gibt's nicht. Gerade nicht lieferbar. Oder er will mir was anderes auf den Tisch legen oder legt mir was anderes auf den Tisch. Sagt, naja, das könnte ich anbieten, aber wieder völlig anderer Preis. Was ist denn da eigentlich los?
Ja, also zunächst mal, da gibt's ja die Mehr, dass die pharmazeutischen Unternehmer das mit Absicht machen, weil sie den künstlichen Markt verknappen, was natürlich Schwachsinn ist. Also für uns, ich meine, unser Geschäftssinn ist, Medikamente zu verkaufen. Und Sie können mir glauben, für uns ist es das Schlimmste, wenn wir ein Produkt nicht liefern können, weil wir müssen müssen alle Mittel und Hebel in Bewegung setzen. Wir haben teilweise auch Verträge mit den Krankenkassen. Das heißt, wir müssen empfindliche Strafen zahlen, wenn wir nicht liefern können. Das heißt, es liegt alles andere als in unserem Interesse, nicht liefern zu können. So. Das Problem ist aber, wenn Sie so einen enormen Preisdruck haben und gegen Unternehmen aus Indien konkurrieren müssen oder China, die nicht die Umweltauflagen haben, nicht die Berufsgenossenschaft und was weiß ich was bezahlen müssen, nicht die Sozialkosten haben wie wir und es aber nur entscheidet, wer der günstigste ist, dann müssen Sie gucken, wie kriegen Sie Ihre Kostenstruktur nach unten überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Und was Sie dann machen, ist natürlich, dass Sie den ganzen Prozess verschlanken. Also beispielsweise, um das mal bildlich darzustellen, ich habe einen Wirkstofflieferanten und wenn ich dem die ganze Menge verspreche, die ich brauche, dann kriege ich da einen besseren Preis, wie wenn ich zwei Wirkstofflieferanten auswähle und jedem 50% gebe. Ja, klar. Ist sicherer, die zwei zu haben, aber ich kann es mir nicht leisten, weil wenn ich das tue, dann ist mein Preis zu hoch, den ich im Bieterverfahren habe und dann bekomme ich den Zuschlag nicht, dann verkaufe ich gar nichts.
Es ist ja immer so. Ich habe mal Politik studiert, ja. Oh. Und da habe ich mal gelernt, also wenn es denn eine Situation gibt, die wir mal nennen Marktversagen, ja, dann ist das oft auch ein Umstand, bei welcher die Politik gefragt ist. Also sprich, wie kann man strukturell in einen Markt eingreifen, damit ein solches Marktversagen, welches ja wirklich dann zu Lasten am Ende der Menschen ist, auflösen kann. Wie das in Ihrem Fall aussieht und was auch der Bundesgesundheitsminister sich aktuell gedacht hat, darüber möchten wir gleich sprechen. Liebe Zuschauer, im zweiten Teil bei Chefsache bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Hier sitzt Andreas Burkhardt. Er ist Chef von Teva Deutschland und Österreich, einem der größten Generika-Hersteller, die wir hier in Deutschland haben. Das heißt, Sie produzieren Medikamente, die jemand anders erfunden hatte und deren, sag mal, Patente irgendwann abgelaufen sind, und das habe ich jetzt begriffen im ersten Teil des Talks, um diese möglichst günstig vielen Menschen zugänglich zu machen. Trifft das so auf den Punkt, ja?
Absolut. Also wir sorgen dafür, dass wir das Medikament auch in die Breite bekommen, dass wirklich eine breite Versorgung möglich ist und auch finanzierbar ist für den Staat.
Wenn wir jetzt mal über den Gesundheitsmarkt selbst in Deutschland sprechen, auch im Vergleich jetzt mit anderen Ländern, wie müssen wir diesen Markt jetzt eigentlich einschätzen? Ist das ein guter Markt? Ist das ein solider Markt? Also im Sinne des Patienten? Oder ist er eher schwierig? Ich erinnere mich, ich war ein paar Monate in den Vereinigten Staaten. Das war irgendwie irre, wenn du da irgendwie in einen Supermarkt gegangen bist. Da war quasi wie eine Apotheke integriert, weil die Leute das gar nicht so kennen, wie wir das beispielsweise auch im Gesundheitssystem haben. Andererseits hört man immer wieder bei uns große Unzufriedenheit mit dem Gesundheitssystem und auch mit der Gesundheitspolitik. Geben Sie uns mal eine Einschätzung über die Welt und wie wir uns da drin befinden mit unserem Gesundheitsmarkt.
Also insgesamt würde ich sagen, dass wir wahrscheinlich eines der besten Gesundheitssysteme in der ganzen Welt haben. Also wirklich die breite Versorgung, die wir bekommen als Patienten, den technischen Fortschritt, den wir auch überall sehen, auch die Arzneimittelsicherheit. Also in den USA sprachen Sie gerade an, da gibt es gerade eine riesen Opioidkrise, weil die wurden verschrieben wie Smarties dort. Und das ist in Deutschland gar nicht möglich. Also von daher haben wir wirklich ein sehr sicheres und sehr, sehr gutes System. Allerdings regiert im deutschen Gesundheitssystem schon das Thema, also wir hatten mal einen Slogan, Geiz ist geil, ich glaube von Saturn oder so. Mhm. Und regiert da schon, also dieses immer günstigere Medikamente zu bekommen, das hält da auch Einzug. Und da sind wir mittlerweile auf einer Ebene, dass es eben nicht mehr nachhaltig ist und das Ganze wirklich unter Risiko setzt.
Jetzt haben wir neulich ja gehört, dass der Bundesgesundheitsminister Lauterbach sich in das ganze Thema einschaltet. Mhm. Auch, weil bestimmte Medikamente einfach nicht mehr verfügbar sind. Auch dieses unglaubliche Dumping, was da draußen im Markt so funktioniert. Also, what's the message, würde man so sagen, im Business-Deutsch, ja? Also, bringt's was am Ende oder ist es ein Rohrkrepierer?
Also um ehrlich zu sein, bin ich sehr zuversichtlich, weil ich bei Minister Lauterbach wirklich zum ersten Mal den Eindruck habe, dass er wirklich das Problem lösen möchte und wirklich die Versorgungssicherheit erhöhen möchte, ohne populistisch oder polemisch einfach nur ein paar an der Oberfläche stattfindende Gesetze einzubringen, sich feiern zu lassen und dann zu verabschieden. Also ich habe da wirklich den Eindruck, er möchte das ändern. Natürlich in der Politik, ich glaube es erst, wenn wir ein Gesetz haben, das durchs Parlament gegangen ist und wirklich am Laufen ist, aber ich bin ganz zuversichtlich.
Gehen wir mal davon aus, es wird tatsächlich so umgesetzt. Was bedeutet das am Ende für die Menschen da draußen, die eben krank sind, denen es nicht gut geht?
Also das Ziel dieses Gesetzes, und das ist auch unser Ziel, das deckt sich daher sehr gut, ist wirklich eine bessere Versorgung in Deutschland herzustellen. Und von daher ist absolut mein Vertrauen darin, dass in Zukunft deutlich weniger Lieferprobleme auftreten werden. Dass es die nicht gibt, ist irrational. Die wird es immer wieder geben. Aber wenn wir es schaffen, die Versorgung breiter aufzustellen, auch Ausweichmöglichkeiten haben, dann ist das Risiko deutlich besser steuerbar. Und wir laufen nicht mit einem Kinderfiebersaft in Nachschubproblem oder mit Paracetamol oder ganz schlimm, Tamoxifen war ein Krebsmittel vor einem Jahr. Da laufen wir dann nicht in eine Versorgungssicherheit in Deutschland. Wir können das besser handeln.
Ich hatte mal gehört, die Zukunft der Pharmaindustrie könnte in diese Richtung gehen, dass du in der Lage bist, individualisierte Medikamente zu erstellen. Also diese mRNA-Technologie, die wir ja auch von BioNTech kennen, könnte vielleicht sogar ein Schlüssel dazu sein. Wie schätzen Sie eine solche Vision ein? Teilen Sie die?
Also zunächst mal finde ich es gut, dass wir Visionen haben, weil das zeigt, dass wir weiter fortschrittlich denken und uns weiterentwickeln wollen. Von daher finde ich das wirklich hervorragend. Allerdings möchte ich das auch ein bisschen einschränken, weil so eine personalisierte Medikation, die kostet einfach wahnsinnig viel Geld. Und ich sagte vorhin, momentan bezahlen wir 6 Cent auf einer Tagestherapiedosis. Da bekommen Sie nie im Leben eine personalisierte Medikation. Das heißt, es wird ein paar Krankheiten geben, da macht es durchaus Sinn, die sehr kostenintensiv sind, sehr langatmig sind, wenn man da relativ schnell mit einer personalisierten Medikation eine Kuration hinbekommt, ist es super und absolut zu begrüßen. Aber das wird nicht in der Fläche sein.
Dann vielleicht noch eine andere Einschätzung. Also wirkungsvolle Medikamente ist natürlich das A und O. Aber das Thema Nebenwirkung ist natürlich auch signifikant. Wird es irgendwann Medikamente geben, die besonders wirkungsvoll sind, mit möglichst wenigen Nebenwirkungen?
Also das ist das Ziel der Forschung und das passiert schon die ganze Zeit. Also wenn man mal 10, 20, 30 Jahre zurückdenkt, da gab es schon Medikamente, die haben deutlich stärkere Nebenwirkungen gehabt. Das ist ja immer ein Abwägen zwischen, was ist das Problem, das ich lösen will und was für Nebenwirkungen entstehen. Natürlich muss die Balance immer positiv sein. Also das Problem, das ich löse, muss größer sein als das Problem, das ich durch Nebenwirkungen verursache. Und das ist auch das Ziel in jeder Forschung. Dafür gibt es auch klinische Studien. Es gibt viele Stellen, wo man Nebenwirkungen melden kann. Also wir machen ein sehr, sehr aktives Nebenwirkungsmanagement. Und sobald wir was feststellen, dass was schief läuft, das vorher in der Studie nicht rauskam, müssen wir sofort nachjustieren oder anpassen oder das Produkt wird vom Markt genommen. Die Forschung entwickelt sich da auch immer weiter. Also von daher, wir haben da auf jeden Fall einen Fortschritt und es wird weitergehen. Geht es auf null? Sicher nicht. Aber es wird sich immer verbessern.
Sie sind jetzt 46 Jahre alt, machen den Job schon seit ein paar Jährchen, sind sozusagen in der Blüte Ihres Berufslebens, man könnte sagen Halbzeit, je nachdem, wie gut die Einkünfte sind. Ja. Also wie ist der weitere Plan für Sie? Und wollten Sie immer dorthin, wo Sie jetzt sind?
Also um auf die letzte Frage zu antworten, nee. Also das habe ich mir nicht mal im Ansatz vorstellen können. Ach, das hat sich so ergeben.
Naja, jetzt aber so ergeben. Tatsächlich?
Ja, wie absolut, ergibt sich das? Absolut. Ja, also ich bin eigentlich jemand, der eher so Schritt für Schritt denkt. Ich guck mir meinen momentanen Job an und vielleicht den nächsten, aber definitiv nicht weiter. Also ich hatte nie einen Karriereplan und ich halte auch nicht viel von, weil ich glaube, wenn man den Plan zu eng fasst, dann sieht man vielleicht nicht die Möglichkeiten, die sich ergeben, die Türen, die aufgehen. Und ich bin da eher so ein Opportunist, wo ich einfach gucke, Mensch, da gibt's was Interessantes, das treibt mich an, das würde mich interessieren und dann probiere ich das aus. Also von daher, ich hatte nie einen Karriereplan, hätte man auch nie ausmalen können, dass ich mal da sitze, wo ich jetzt sitze. Das hätte ich mir wahrscheinlich nicht mal vor 5 Jahren ausmalen können. Also das hat sich wirklich so ergeben und ich finde es auch gut, also weil ich habe mich eher immer von den Aufgaben treiben lassen. Ich bin jemand, der braucht so eine intellektuelle Herausforderung, also wirklich eine Aufgabe, die einen reizt, wo man so ein bisschen an die Grenze kommt und sich überlegt, Mensch, wie löse ich jetzt das Problem? Und das hat mich eigentlich immer getrieben, ja.
Ja, es hört sich auch in der Tat knifflig an, das Problem, was Sie ja auch heute uns geschildert haben. Letztendlich ist es aber auch ein Problem, das man vermutlich ja niemals allein lösen kann. Also sprich, es geht immer auch um ein Team. Was würde Ihr Team von Ihnen sagen, was Sie für einen Chef sind? Und was glauben Sie selbst, was Sie für einen Chef sind?
Ja, die klassische Frage, oder die klassische Antwort wäre eigentlich, müssen Sie mein Team fragen. Ja, ja. Also ich glaube, das Feedback, das ich bislang bekommen habe, ist schon dass viele ganz gern mit mir arbeiten, weil ich glaube, dass ich ein sehr kooperativer Chef bin. Also ich bin jetzt nicht irgendwie sehr prätentiös oder so. Ich bin sehr nahbar, bin sehr pragmatisch. Und für mich ist es eigentlich schon immer wichtig gewesen, meine Leute zu entwickeln. Also das heißt, ich hab kein Problem, wenn Leute bei mir arbeiten und nach 3 Jahren weiterziehen oder den nächsten Schritt machen. Ich sehe das als meinen Job, als Führungsaufgabe an, Leute zu entwickeln. Und ich glaube auch dran, wenn ich das gut mache, dann kommen immer wieder gute Leute zu mir und gute Talente zu mir, weil sie wissen, sie können da eine Entwicklung auslösen. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Und das Thema Führung, das war tatsächlich ein Antrieb für mich, weil ich gemerkt habe, ich kann größere Räder drehen, wenn ich ein größeres Team habe. Und zwar nicht irgendwie aus Machtidealismus-Sinn, sondern wirklich, weil ich Probleme lösen wollte. Also ich habe eine Vorstellung, wie kann ich den Bereich leiten? Ich habe eine Vorstellung, wie kann ich so ein Pharmaunternehmen leiten? Und je mehr Einfluss ich habe, desto mehr kann ich meine Vorstellungen eben umsetzen. Und das war eigentlich so ein Antrieb für mich.
Man hört ja immer wieder, letzte Frage von gerade Führungskräften, von Chefs. Naja, es läuft ja nicht immer alles in diesen Zeiten auch rund in der Kommunikation und in der Zusammenarbeit und so weiter. Wie gehen Sie denn vor allen Dingen mit solchen Situationen um, die oft halt einfach auch an der Tagesordnung sind, dass es nicht rund läuft, dass es Probleme gibt?
Also ich versuche das aber auch in meine Organisation zu bringen, dass wir sehr transparent sind. Also bei mir wurde auch noch nie irgendjemand getadelt, wenn er mal einen Fehler macht. Das passiert einfach, nur die Leute, die nichts tun, machen keine Fehler. Aber wir müssen eben aktiv mit umgehen, daraus lernen und uns weiterentwickeln. Und es geht ganz viel über Dialog. Und wenn was passiert ist, dann müssen wir es einfach schnell feststellen und dann auf dieses Problem draufspringen und versuchen, das Problem unter Kontrolle zu bringen. Da ein cholerischer Ausbruch oder so, das bringt niemand was. Also ich bin da eher pragmatisch und versuche einfach weiterzugehen und dann eben mit meinen Mitarbeitern nochmal zu sprechen, Mensch, wie stellen wir denn sicher, dass das nicht mehr passiert, um einfach ständig eine Weiterentwicklung hinzubekommen.
Und zuletzt, Herr Burkhardt, welche Perspektive würden Sie sich, aber auch vor allen Dingen auch dem Unternehmen hier am Standort Deutschland geben?
Nach wie vor eine sehr gute. Also wir investieren gerade in eine Biopharmaceutical-Anlage, fast 1 Milliarde. Das würden wir nicht tun, wenn wir nicht daran glauben würden, dass der Standort weiterhin eine gute Zukunft hat. Wir sind im globalen Wettbewerb, aber wir sind da ganz zuversichtlich, dass wir uns da weiterhin so gut behaupten werden wie in der Vergangenheit.
Also das ist auf jeden Fall mal ein starkes Commitment, würde man sagen. Ja. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Burkhardt. Liebe Zuschauer, das war's wieder soweit hier bei Chefsache. Das würde mich freuen, wenn Sie dranbleiben. Gleich geht's weiter im Programm. Und natürlich finden Sie diese und auch vergangene Sendung bei uns in der Mediathek. Bis bald wieder. Alles Gute. Tschüss.